Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Eindrucksvolle Namen, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen sind heute hier zu hören in 12 Uhr mittags. Leute, mit denen ich geredet habe, zum Beispiel Bastian Pastewka und Iris Berben als Synchronsprecher zu erleben in dem Film Sing 2, die Show deines Lebens. Und da sind sie also gar nicht zu sehen, sondern nur zu hören, waren aber mit jeder Menge Spaß dabei. Und wie das so war, Tiere zu synchronisieren, das werden sie uns hier erzählen. Außerdem eine der besten jungen Schauspielerinnen, die wir derzeit überhaupt haben, preisgekrönt schon in vielen Rollen zu sehen gewesen, Saskia Rosendahl. Jetzt vielleicht in einer ihrer besten Rollen, nämlich in dem Film Niemand ist bei den Kälbern. Und ich kann sagen, ich bin ja auch völlig allein, schon aus Sicherheitsgründen, ganz allein in meinem Wohnzimmer. Niemand ist sonst hier, niemand wird weiter gefährdet. Aber ich freue mich sehr, dass nur wir zusammen sind, also Sie und ich, und dass wir gemeinsam 2 Stunden lang über das Kino reden werden. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Unser erster Film ist Nightmare Alley, ein Film, der bereits jetzt so als Oscar-Kandidat in verschiedenen Kategorien gilt. Der neue Film eines Mannes, der bereits den Oscar hat, nämlich Guillermo del Toro. Denken wir an The Shape of Water. Jetzt hat er also einen neuen Film vorgelegt. Das ist ein Remake eines Werkes, das es schon mal gab. Die zweite Verfilmung eines Romans. Und jetzt haben wir also dieses Werk mit einem Hauptdarsteller, den wir so, glaube ich, noch nie gesehen haben. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Grüß dich, Anke.
Hallo, lieber Knut.
Bradley Cooper nehme ich ganz abgründig, so wie wir ihn wirklich nicht kennen, mit so einem doppelten Boden und immer dem Gefühl, man kann diesem Mann nicht so richtig trauen. Es ist schon interessant, dass dieser Regisseur, der aus Mexiko stammt und der schon interessante Filme gemacht hat, ich finde, der immer es so schafft, fantastische Welten aufzubauen, die man auch nicht vergisst, dass er diesmal doch ganz anders erzählt. Also denken wir eben an den Film Shape of Water, das war eben ein reines Fantasy-Werk. Diesmal ist es schon irgendwie auch realistischer.
Ja, vor allen Dingen, man könnte den Film auch als Film noir bezeichnen. Und trotzdem finde ich es ja eigentlich ganz schön, dass es auch wieder eine Hommage an die Fantasie ist, weil der Film beginnt ja da, wo die Illusionen erzeugt werden, wo der Film auch seinen Beginn hatte, nämlich auf dem Jahrmarkt. Und da ist Guillermo del Toro doch ganz in seiner Welt, wenn man da diesen Artisten zusieht, dem stärksten Mann der Welt, der Frau, die so mit elektrischen Blitzen aufgeladen wird, oder eine Kreatur, die einen wilden Hahn aufisst. Und diese Welt lernen wir eben durch die Figur von Bradley Cooper kennen. Stanton heißt er. Und wir wissen, dass er direkt am Stecken hat, dass er ein Verbrechen begangen hat, und er findet quasi Zuflucht in dieser Jahrmarktswelt, schaut sich da alles an, was da passiert, um sich wieder neu zu erfinden. Und dieses Neuerfinden, das ist ja schon auch ein US-amerikanischer Traum, oder?
Und man kann sagen, er schafft es ja eben mit dieser Neuerfindung, sowohl auf dem Rummel als dann später in der feinen Welt, als Gedankenleser, als Hochstapler, die geheimsten Wünsche und Sehnsüchte der Menschen herauszubekommen und auszubeuten. Also er ist ein großer Manipulator. Letztlich, denke ich mir, war das vielleicht auch der Punkt, warum der Toro gesagt hat, ich nehme mir diesen alten, ja damals sehr erfolgreichen Film mal her und fasse den mal anders an, also gebe meine Variante dazu, denn was da erzählt wird, ist ja sehr zeitgemäß. Manipulieren, Ausnutzen von Wünschen und Sehnsüchten?
Ja, ich finde, das ist auf alle Fälle ein zutiefst moralischer Film, moralisches Lehrstück, weil das ist ja auch immer wieder die Frage, die Guillermo del Toro sich ja auch als Regisseur beschäftigt, wie weit gehe ich, wenn ich Illusionen auf die Leinwand werfe, darf ich die Zuschauer dabei betrügen? Und die Figur von Bradley Cooper betrügt natürlich das Publikum, beutet sie eben aus. Also das ganze Wissen, was sie dann haben wollen, meistens über Verstorbene, um sich damit zu bereichern. Und einerseits ist der Film sehr zeitgenössisch, aber dann auch wieder ein Film noir, weil der erste Film gehört ja zu den 30er, 40er Jahren, zu den großen Filmen noirs. Der Titel ist Der Scharlatan. Und da geht es eben darum, dass die Helden immer zwielichtig waren und dass sie eigentlich sich neu erfinden wollten, aber immer aufgrund einer Lüge. Also, und wie kann man einen Traum verwirklichen, wenn er schon auf einer Lüge basiert? Und deshalb finde ich diesen Film so sehr, ja, moralisch auch.
Du sagst es ja völlig zu Recht, ein Film noir. Es ist aber für mich auch ein Film, der Anleihen nimmt, so beim Gothic-Horror, was so die Bilderwelten betrifft. Aber auch bei der Stummfilmzeit hast du ja schon angedeutet. Also auf diesem Jahrmarkt sieht es ja manchmal dann auch ganz expressionistisch aus. Tolles Ensemble, ich will mal nur nennen, Toni Collette, Cate Blanchett, noch viele andere tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber Anke, was ich so interessant finde, all diese Figuren sind faszinierend, sind schillernd, man sieht ihn gerne zu. Man traut denen ja auch nicht so richtig über den Weg, aber so richtig gern hat man keinen von denen. Also Identifikation ist hier nicht angesagt.
Ja, Identifikation, ich würde immer sagen, mit den ganzen Zirkusartisten und Artistinnen, da ist er ja schon sehr auf Augenhöhe mit dem stärksten Mann der Welt oder mit dieser jungen Frau, die dann auch mit Bradley Cooper erstmal in die weite Welt zieht. Aber die Helden oder besser Antihelden des Film Noir waren ja immer Getriebene. Und der Bradley Cooper ist aber so luftdicht in seinem Spiel, dass man gar nicht so seine Frustration oder was ihn genau bewegt, versteht. Und genauso ist es bei Cate Blanchett als Femme Fatale, die ja Psychoanalytikerin ist und deren Wissen er ja nimmt, um dann eben ihre Patienten sozusagen mit Wissen zu überraschen und dann wieder Geld zu verdienen. Die sind so ein bisschen so erstarrt in ihren Rollen, aber vielleicht macht das auch gerade wieder Sinn, dadurch, dass sie eben nicht so Identifikationsfiguren sind, haben sie auch so ein bisschen so einen Verfremdungseffekt. Und ich muss sagen, das ist doch der düsterste Film, den ich nach Pans Labyrinth über den spanischen Bürgerkrieg von Guillermo del Toro gesehen habe. Und es gibt viel zu sehen in diesem Film. Also die Schauwerte sind schon enorm.
Ja, ist doch ziemlich lang, muss ich auch sagen. Nightmare Alley, jetzt also im Kino zu sehen, ein Film über Manipulation und Verführung, über die Sucht danach, getröstet und betrogen zu werden, über das Vorgaukeln von erfundenen Wirklichkeiten. Also ein Film zur Stunde, Nightmare Alley, jetzt im Kino zu sehen. Anke, liebe Wicke Waders, ich danke dir. Tschüss.
Tschüss, schönes Wochenende.
Lernt weiter, sage ich euch. Seid nicht zu selbstsicher. Probiert euch aus, wagt etwas, riskiert etwas, irrt euch. Habt nie Angst, euch lächerlich zu machen. Seid nicht bemüht und nicht vorsichtig.
Voyage, voyage.
Es sind deine letzten Momente mit ihr. Das letzte Mal, dass du ihr lächeln siehst.
Seid großzügig und authentisch.
Das Leben wird ohne den anderen weitergehen.
In dem Film In Liebe lassen, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, sagt der Onkologe Dr. Ede zu seinem Patienten, von dem er weiß, dass er keine Chance hat, er wird sterben in einigen Monaten, den schönen Satz, sie müssen den Schreibtisch ihres Lebens aufräumen. Und er sagt auch andere schöne Sätze in diesem Film, in dem wir den Mann begleiten beim Sterben, in dem wir den Arzt beobachten, wie er mit diesem Patienten umgeht und auch die Mutter kennenlernt, die ja versucht natürlich möglichst lange viel wichtige, schöne Zeit mit ihrem sterbenden Sohn zu verbringen. Das Ganze ist großes französisches Starkino, aber ohne jeden Glamour, einfach mit viel Wärme und Menschlichkeit. Und dazu begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich Katja Nikodemus, die sich In Liebe lassen auch angesehen hat. Hallo, hallo.
Hallo Knut, bonjour.
Bonjour. Natürlich guckst du ja sowieso jeden Film an mit Catherine Deneuve, ist ja völlig klar. Sie spielt die Mutter und es ist immer wieder ergreifend, sie zu sehen und sehr schön, nachdem sie übrigens selbst ja auch gesundheitliche Probleme hatte, dass sie jetzt wieder so da ist, so präsent ist. Ihr Sohn wird gespielt von Benoît Magimel und vielleicht kannst du erstmal die Diagnose noch etwas vertiefen, die wir doch ziemlich am Anfang dann mitbekommen. Also übrigens ähnlich wie in Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke, an den ich sowieso manchmal denken musste. Also von Anfang an ist klar, dieser Mann, er ist so um die 40, wird sterben, Benjamin. Was ist mit ihm los?
Ja, er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er kann wahrscheinlich noch ein paar Wochen, allerhöchstens 2-3 Monate leben. Das wird ihm von seinem Arzt eröffnet. Und ja, jetzt muss diese Mutter lernen, ihren Sohn zu lassen, ihn loszulassen, obwohl sie ihn natürlich mit aller Kraft in der Welt halten will, sich auch noch an weitere Behandlungen klammert. Und Benjamin, der Sohn, ist Schauspiellehrer. Er fühlt sich selbst auch als gescheitert in seiner Beziehung. Er hat einen unehelichen Sohn, einen halbwüchsigen Sohn im Ausland, zu dem hat er keinen Kontakt. Er hat das Gefühl, mit seinem Lebenstraum der Schauspielerei gescheitert zu sein, obwohl wir ihn dann in einer der ersten Szenen als Lehrer erleben, der seinen angehenden jungen Schauspielerinnen und Schauspielern durchaus viel zu geben scheint. Und der Film spielt wirklich fast ausschließlich im Krankenhaus. Wir beginnen mit dieser Diagnose und dieses Krankenhaus ist eine ganz eigene Welt, so ein Kosmos geleitet von einem wirklich ja sehr humanen Arzt. Ja, und auch die Nebenfiguren haben alle unglaubliches Profil.
Also Cécile de France ist zum Beispiel noch dabei, eben auch als Ärztin in diesem Krankenhaus. Und du sagst ja gerade, das ist sehr warmherzig dort, sehr freundlich, weil man einfach merkt, die versuchen jetzt den Patienten und ihren Angehörigen klarzumachen, nutzt diese Zeit jetzt. Also das ist keine vergeudete Zeit, das ist jetzt kein Leben zum Tode hin, sondern jeder Tag hat seine eigene Bedeutung, seine eigene Kostbarkeit, was ich in diesem Film eben ganz bemerkenswert fand.
Ja, und ich finde auch, dass Deneuve und Magimel, dass beide so ganz toll und zurückgenommen spielen, diese Kostbarkeit. Man spürt ja, dass sie eine bemutternde Mutter ist, dass der Sohn ja so ein zwiespältiges Verhältnis zu sich selbst und zu ihr hat. Aber das muss eben auch gar nicht in langen dramatischen Dialogen oder gar in Aussprachen erzählt werden. Also ich finde, der Film hat schon diese Effizienz der letzten Monate. Er ist sozusagen überhaupt nicht ausführlich oder länglich. Und die beiden arbeiten auch sehr viel reduziert mit Blicken. Sie hatte diesen nervösen, flackernden Blick von Anfang an. Ein Blick, der einer Wahrheit, der Wirklichkeit dieser kurzen Lebenszeit nicht ins Auge schauen kann. Das wird sie lernen müssen. Und Benoît Magimel, der verströmt ja so eine Melancholie und Lebensmüdigkeit. Also dieses wortlose Bedauern eines Menschen, der das Gefühl hat, vieles falsch gemacht zu haben und nicht mehr die Zeit hat, vieles richtig zu machen. Und De son vivant, zu Lebzeiten, heißt der Film ja im französischen Original. Und eben Deneuve und Magimel verkörpern wirklich zwei Menschen, die in dieser kurzen Lebenszeit nochmal zu sich und zueinander finden müssen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging mit Deneuve, aber großartig ist doch, wenn sie im Krankenhaus auf die Toilette geht, um sich die Haare zu richten. Und man sieht aber, da ringt eine Frau, eine Mutter um ihre Fasson, um ihre emotionale Fasson.
Also das ist wirklich ganz ergreifend und zeigt mal wieder, was für eine überragende Schauspielerin sie ist. Natürlich auch Benoît Magimel mit dieser Traurigkeit, auch mit dieser Aggression, die ja dazugehört. Es wird alles ja miterzählt, nicht? Also diese verschiedenen Phasen auch des Leidens. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, die Sensation des Films ist keiner dieser Stars, sondern ein echter Arzt, nämlich Gabriel Assara, der in New York praktiziert. Er hat die Regisseurin Emmanuelle Barcot auch kennengelernt. Über ihn entwickelte sich diese Geschichte erst überhaupt. Und er spielt das doch so großartig, Katja, dass ich dachte, der Mann hat offenbar in seinem Leben nichts anderes gemacht, als sich darauf vorzubereiten, mit zwei der berühmtesten französischen Schauspielern gemeinsam vor der Kamera zu stehen.
Ja, der Traum eines Laiendarstellers, eines sogenannten Laiendarstellers. Aber dieser Oberarzt ist ja auch wirklich das Gegenteil eines Halbgottes in Weiß. Also er wirkt bodenständig, warmherzig. Und direkt zu Beginn wird ja klar, das Kostbarste, was dieser Mann seinen Patientinnen und Patienten geben kann, ist Ehrlichkeit. Also diese Aufrichtigkeit der Diagnose, die ist ja auch eine Form von Würde. Und ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass Dr. Ede von einem echten Onkologen gespielt wird. Ich dachte nur, oh, das ist ein wunderbarer Schauspieler mit einer warmen Präsenz. Denn wenn dieser Arzt ja zur Tür des Krankenzimmers reinkommt, da geht ja ein emotionaler Kohleofen an. Aber im Rückblick verstehe ich dann schon, dass diese Figur ja mit gelebter Erfahrung, mit Lebenserfahrung aufgeladen ist.
Und ich denke mal, wir sind uns beide einig, wenn das letzte Stündlein schlägt, das möge noch lange hin sein, möchte man einen solchen Mann an der Seite haben. Also besser kann es dann eigentlich nicht sein, dieser Übergang vielleicht in etwas anderes. Da ist er ein wunderbarer Reisebegleiter, wenn man das so nennen kann, in dem Film In Liebe lassen von Emmanuelle Barcot, die übrigens jetzt schon zum dritten Mal mit Catherine Deneuve zusammengearbeitet hat. Der neue Film der beiden ist jetzt im Kino zu sehen. Katja, herzlichen Dank, In Liebe lassen.
Gerne.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das Arbeitsleben hier im Hörfunk, aber auch im Fernsehen, auch im Filmgeschäft hat sich durch die Digitalisierung in meinem Berufsleben, also in den letzten 30 Jahren, radikal verändert. Und auch die Tatsache, dass ich hier gemütlich an meinem Schreibtisch sitze und dass ich trotzdem diese Sendung moderieren kann und dass es doch halbwegs vernünftig auch klingt, hat ja auch zu tun mit den digitalen Welten. Und trotzdem empfinde auch ich und wahrscheinlich auch andere Leute manchmal so eine analoge Sehnsucht, zum Beispiel nach dem guten alten Tonband, nach diesem sichtbaren Band, auf dem dann eben die Stimmen da festgehalten wurden. Das war durchaus ja etwas Haptisches, etwas, was man sehen konnte, was man berühren konnte. Diese Sehnsucht empfinde offenbar nicht nur ich, sondern sie ist ja sogar Thema eines ganzen Films geworden. Über diesen Film rede ich gleich mit Jens Meurer, der also auf den Spuren war analoger Sehnsüchte. Und wie er das filmisch schildert, das wird uns hier gleich selbst erzählen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bestimmte Dinge sind aus unserem Leben vollständig verschwunden und wer ein bisschen älter ist, wird auch eine gewisse Sehnsucht empfinden. Also zum Beispiel nach dem Telefonklingeln, nach diesem Tastentelefon oder gar nach einer Drehscheibe, nach einer Wahlscheibe. Bestimmte Geräusche holen wir uns auch ganz bewusst zurück. Ich denke hier zum Beispiel an die Schallplatte mit ihrem Knistern, mit dem warmen Klang. Also bestimmte Dinge, die verschwunden sind in der digitalen Welt oder die einen neuen Wert bekommen haben in der digitalen Welt. Genau darum geht es in dem Dokumentarfilm An Impossible Project. Dieser Film beschreibt die Sehnsucht, vielleicht nach einer analogen Welt, die längst verschwunden ist. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir hier uns in der Eins, unserem schönen Café, verabredet haben. Ganz direkt, wirklich von Mensch zu Mensch ist er hier. Sehr renommierter Dokumentarfilmregisseur und Produzent Jens Meurer, der diesen Film gemacht hat über die Sehnsucht nach dem Analogen. Hallo, grüß dich.
Hi, Knut, Tag.
Jens, du hast an den Mittelpunkt natürlich jetzt nicht die technologischen Welten gestellt, das wäre auch langweilig für einen Dokumentarfilm, sondern es gibt einen Mann, der dich offenbar sehr fasziniert hat und der uns trägt durch diesen Film und der genau diese Sehnsucht, von der ich gesprochen habe, ja offenbar empfunden hat. Vielleicht kannst du uns den mal vorstellen, wir lernen ihn kennen in Wien und mehrfach in deinem Film heißt es ja, Wien, die analogste Stadt der Welt. Das finde ich schon interessant, also der Mann gehört offensichtlich nach Wien.
Ja, das ist ein echter Wiener. Der ist eigentlich Biologe vom Beruf und Spezialist, ein weltberühmter führender Spezialist für die Muskulatur von Spinnenaugen, weil ihm seine Eltern immer gesagt haben, was immer du machst, du musst der Beste sein. Er ist also auch der einzige Spezialist für die Muskulatur von Spinnenaugen. Ich habe ihn kennengelernt vor schon vielen Jahren, als ich einen Film mitproduzierte bei einem anderen wahnsinnigen, charismatischen, wunderbaren, inspirierenden Österreicher, Niki Lauda. Das war der Film Rush von Ron Howard. Und da stieß ich auf Doc und seine Mission, die letzte Polaroid-Fabrik der Welt zu retten. Das ist noch in der Zeit gewesen, als die Leute, das muss ich nicht mal vorstellen, die campten vor Telefongeschäften, also ein Apple Store, um das erste neue iPhone zu kriegen. Und da habe ich Doc kennengelernt und der predigte, kann man vielleicht schon sagen, oder lebte ein Vorbild, dass wir vielleicht als analoge Wesen, die wir als Menschen nun mal sind, mit 5 Sinnen, vielleicht vorsichtig sein sollten, alles Haptische, alles Authentische, alles Wirkliche, mit dem wir nämlich die Welt begreifen, tolles deutsches Wort, über Bord zu werfen zugunsten dieser vermeintlichen Einfachheit von dem Digitalen. Und das hat mich fasziniert und da habe ich gedacht, jetzt muss ich einen Film machen über den.
Also das ist der Florian Doc Kaps, der Held deines Films, dem wir also folgen auf dieser auch verrückten Geschäftsidee. Und das ist ja schon auch ein wichtiger Punkt in dem Film, Jens. Auf der einen Seite natürlich ein Verrückter mit einer wahnsinnigen Sehnsucht nach Dingen, die man anfassen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch ja jemand, der das versucht, durchaus geschickt und gar nicht doof irgendwie umzusetzen in ein Geschäft, eine Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen. Wie ist das jetzt hier konkret bei dem Polaroid?
Naja, das ist schon eine Underdog- oder Underdog-Geschichte, aber mit einem guten Ausgang. Nicht unbedingt für ihn, weil er nicht mehr Teil von Polaroid ist, aber er hat doch vor allen Dingen junge Leute um sich geschart, die das am Ende geschafft haben, diese Weltmarke, die sich selber aufgegeben hat. Das muss man sich ja vorstellen. Die dachten, analoge Fotografie hat keine Zukunft, wir hören einfach auf. Das lief nicht mal schlecht, die haben einfach aufgegeben. Und die wieder zu beleben, das kannst du jetzt kaufen um die Ecke. Und nur weil dieser eine Typ gesagt hat, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, das darf nicht sterben. Und für mich war das Berührende nicht so sehr, dass ich jetzt der totale Polaroid-Fan war. Ich fand das toll, auf einen Menschen zu stoßen, der auch jetzt nicht nur an Geld und Profit und so gedacht hatte, weil alle haben ihn wahrscheinlich korrekterweise verrückt erklärt. Warum ausgerechnet jetzt so die letzte Polaroid-Fabrik der Welt retten? Aber mir gefiel, dass da einer sagte, ich habe da eine Vision, ich glaube da dran. Und das ist für mich auch nicht retro, sondern es ist eigentlich futuro. Das ist nämlich so, dass es gerade junge Leute sind, die heute Schallplatten entdecken, die auch wieder anfangen, Briefe zu schreiben, die Fotos machen und die irgendwie spüren, dass es nicht alles sein kann, nur in einer digitalen Simulation von Leben zu leben. Das ist nämlich, was wir hier mit unseren Smartphones und sozialen Medien haben. Das ist immer hinter Glas, das ist immer nur simulierte Wirklichkeit, die man sehen und hören kann. Aber ich kann dich jetzt hier gegenüber sitzen, riechen oder nicht riechen als Menschen. Da steckt auch was drin. Das hat mir gefallen, dass dieser Doc auch letztendlich sein Leben dem gewidmet hat, da in die andere Richtung zu schauen und nicht klein beizugeben. Und ich denke, das brauchen wir total heute. Und von daher ist das keine Nostalgie, das ist kein Retro, sondern es ist eigentlich eine Einladung, dass wir auch in unserem Leben kleine Entscheidungen fällen können, die nach vorne gerichtet sind, aber mit Wirklichkeit und Authentizität, das brauchen wir doch heute, merkt doch jeder.
Trotzdem, vielleicht kannst du das nochmal genauer sagen, wo liegt denn eigentlich jetzt der besondere Reiz? Ich meine, wir wollen das Digitale hier auch nicht absolut verteufeln. Ich nehme alles, was wir reden, auf den Chip auf, habe sofort im Computer, kann damit sofort arbeiten. Das ist schon anders als vor 30 Jahren mit diesen umständlichen Kassetten oder Bändern. Es sind ja auch Fortschritte durchaus, aber es sind auch Verluste und die beschreibst du in deinem Film ganz genau.
Also das geht nicht darum, dass das Digitale schlecht und das Analoge irgendwie heilig und gut ist. Es geht darum, dass wir in einer gesunden Mischung vernünftigerweise das Beste von beiden nutzen und auch behalten sollten. Und wenn man sich da dann nicht für das Analoge, das sonst verschwindet, einsetzt, aber auch was ganz Einfaches, vielleicht mal jemand, wenn man einen Liebesbrief schreiben möchte, nicht eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die findet nämlich niemand wieder 30 Jahre später auf dem Speicher. Und die kommt auch nicht so an, wie wenn ich jemanden auf eine Postkarte oder sowas geschrieben habe.
Wir reden auch gleich weiter über die Machart des Films, denn auch die ist ja im gewissen Sinne analog, geht auch gar nicht anders, reden wir gleich dann weiter über An Impossible Project. Ich sitze hier in der Eins in dem schönen Café im Hauptstadtstudio in Berlin und unterhalte mich mit Jens Meurer über seinen neuen Film An Impossible Project, jetzt auch im Kino zu sehen, ganz normal im Kino. Und ich habe ja schon gesagt, also du hast den auch auf eine ganz klassische Weise hergestellt, also 35 mm, richtig mit Filmmaterial gearbeitet. Und auch da sollten wir Leuten vielleicht mal sagen, ist das denn wirklich so ein Unterschied? Macht das was aus oder ist das ja auch eher so Folklore von dir, weil du sagst, ich muss jetzt hier auch analog arbeiten?
Naja, bei dieser Geschichte war es doch klar, dass man das jetzt nicht unbedingt digital aufnehmen möchte. Und mir ging es darum, auch mir zu zeigen oder mich zu fragen, geht das denn überhaupt heute noch, einen Film auf 35 mm zu drehen, einen Dokumentarfilm? An sich ist da ja nun echt nichts Revolutionäres dabei, weil das machen wir schon seit über 100 Jahren. Revolutionär war höchstens zu sagen, ich mache das jetzt mal, und nicht auf die vielen Kollegen auch zu hören, die sagten, Gott, lass doch stecken und das ist doch tot und wehr dich nicht dagegen, geh mit der Zeit. Ich habe sehr gemerkt, dass das dem Film und uns als Team richtig gut tat, wieder auf Film zu drehen. Also musst du dir zum Beispiel so vorstellen, das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter. Wir hatten so pro Tag 8 Rollen Film. Auf jeder sind ungefähr 4 Minuten drauf. Das ist gar nicht wenig, wenn du mal überlegst, wie viel Interview in der Zeit du machen würdest. Aber verglichen mit digital drehen, lass es laufen und das noch, und die Schauspieler werden schon gefilmt, wenn sie aus ihrem aus der Garderobe kommen. Hier musstest du dir ein bisschen mehr überlegen, wann drücke ich auf den Auslöser und wann ist Stopp. Und wenn die 8 Rollen durch sind, weißt du was? Dann war Feierabend. Dann sind wir in die Kneipe gegangen und haben drüber geredet, was wir erlebt und gefilmt hatten an dem Tag. Und das war keine Belastung, das war eine Befreiung. Das war eine totale Befreiung im Filmemachen.
Das gilt ja auch für die Musik wohl. Man sieht ja auch im Film Aufnahmen, die du da machst, also mit dem Orchester und einer tollen Sängerin. Man sieht die Schallplatten, was übrigens ästhetisch sehr schön ist. Der ganze Film lebt ja auch von der Schönheit technologischer Vorgänge, die man genau reproduziert in deinem Film. Und dann ist das direkt auf Platte geschnitten worden. Also auch das ist ja 20er Jahre irgendwie.
Ja, das ist 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, weil das geht alles und das geht ziemlich gut. Und das wollte ich in dem Film auch mal ausprobieren. Also die Filmmusik wird von einem großen Orchester eingespielt, wie das früher so war. Und wir filmen das Orchester, und zwar nur bei Kerzenlicht beleuchtet, während es die Musik, die man dann später im Film hört, spielt, in einem wunderbaren, seit 50 Jahren leerstehenden, auf neue Gästen wartenden Hotel in der Nähe von Wien. Und das ist total analog, das ist total live, das wurde also auch wirklich auf Platte gekratzt, aber es geht sehr gut, und unsere größte Herausforderung war mit den vielen Kerzen, dass irgendwann der Thorsten, der Kameramann, sagte, zu viele Kerzen, das ist viel zu hell hier drin, weil das Filmmaterial eigentlich so gut ist und wir da übertrieben hatten.
Dann noch eine Frage, es gibt natürlich auch eine wichtige Episode in diesem Film, die wir nicht verschweigen wollen, die auch sehr widersprüchlich ist, finde ich. Also er geht dann in die Höhle des Löwen, er geht zu Facebook, weil Facebook versucht, habe ich das verstanden, jetzt auch mit solchen analogen Betonen so eine gewisse Wärme zu erzeugen, also das miese Image aufzupolieren, und er stellt sich in diesen Dienst dieser Sache. Und da dachte ich mir, ist es nicht doch eine Grenzüberschreitung, dass er ausgerechnet mit denen jetzt gemeinsame Sache macht, die ja genau das unterlaufen, wofür er normalerweise steht.
Also es wäre ja langweilig, wenn es nicht irgendwie Grenzen auszuloten gäbe. Und auch für mich, das auf Film drehen, ist jetzt nicht, dass alle das so machen, sondern es ist mal eine Grenze ausloten. Die Ausflüge zu Facebook waren deshalb interessant, weil die uns da reinließen, weil die uns für völlig harmlos hielten auf Film drehen und altmodisch. Jetzt stimmt es auch, wir sind nicht in den Keller gegangen, um zu schauen, ob da Russen sitzen und an den Wahlen manipulieren. Das Interessante war aber, dass dieses Analog Research Lab, das es da gibt und in allen größeren Niederlassungen, das ist gar keine Image-Kampagne, sondern es ist sozusagen eine Selbsthilfegruppe für diese Leute, die immer nur an ihrer digitalen Community, wie wir das nennen, arbeiten, die auch irgendwann merken, die werden total unglücklich. Und deshalb gibt es da riesige Workshops, wo man nähen lernen kann und Siebdruck und Holzarbeit, Schnitzerstudio und so. Und das ist keine PR-Maßnahme, sondern es ist irgendwie so ein Notventil für eine, jetzt nutze ich das Wort auch, Community, die voll digital ist. Da sind immer 2 Milliarden Leute online, aber bei allem We are connecting people weiß da kaum jemand was von irgendjemand anderen. Und schon gar nicht da, wo sie in ihrer Insel arbeiten. Das war schon sehr interessant zu erleben. Ich meine, da sieht man auch, da die Zukunft liegt drin, das Beste von den digitalen und den analogen Sachen, die uns zur Verfügung stehen, gemeinsam zu nutzen, zusammenzubringen. Nicht das eine oder das andere.
Perfektes Schlusswort natürlich für unser Gespräch. Also das Analoge und das Digitale zusammenzubringen. Darum geht es auch in diesem Film. Es geht um die große Sehnsucht nach den Dingen, die wir verloren haben. Die Handschrift zum Beispiel spielt auch eine Rolle bei dir. Das Telefon, das man einfach mal in die Hand nehmen kann. Das Gefühl, tatsächlich Teil einer Realität zu sein, die man auch beeinflussen kann. All diese Dinge spielen eine Rolle in einem sehr unterhaltsamen Film mit sehr liebevoller wunderbarer Musik und mit sehr, sehr liebevollen Protagonisten, die wirklich verrückt genug sind, um für ihre Idee einzustehen. Sie können übrigens Jens auch persönlich kennenlernen, denn am 30. ist also dann der nächste Sonntag, am nächsten Sonntag um 11 Uhr läuft der Film als Matinee im Filmtheater am Friedrichshain und danach werden wir uns beide noch unterhalten und natürlich dann mit dem Publikum über ihre Erfahrungen mit dem analogen oder dem digitalen. Wir reden dann über den Film An Impossible Project, der jetzt im Kino zu sehen ist. Jens, herzlichen Dank, der Jens Meurer, Schöpfer dieses Films.
Ja, die ultimative analoge Erfahrung ist natürlich, einen Film mit anderen Menschen zusammen im Kino zu sehen. Da sind wir etwas azyklisch unterwegs mit Corona, aber alle Geboosterte, rafft euch auf, schaut euch das Ding im Kino an. Das macht total Spaß, wenn man sieht, jemand am anderen Ende der Sitzreihe schmunzelt ab und zu mal. Das ist doch toll. Zusammen ins Kino.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich brauche große Shows, geniale Idee.
Hey, ich habe eine geniale Idee mit Clay Calloway.
Wow, ihr kennt Clay Calloway?
Calloway hat sich zurückgezogen. Den hat seit 15 Jahren keiner mehr gesehen.
Du hast 3 Wochen, dann will ich eine fertige Show sehen.
Ich werde sie nicht enttäuschen, Sir.
Das hoffe ich doch, sonst werfe ich dich nämlich vom Dach.
There's nothing holding me back.
Sie sind gut, sie sind sogar sehr gut, aber sie sind nicht gut genug. Sie leben in der Provinz, diese bunte Truppe, die wir schon kennen aus dem ersten Film Sing, wo sie also gezeigt haben, dass sie auf der Showbühne durchaus bestehen können, aber sie wollen eben mehr. Und darum gibt's jetzt Sing 2 und wieder sind da liebenswerte Tiere zu erleben, tolle Songs zu hören und es gibt die große Sehnsucht nach dem Riesenerfolg, nach dem Durchbruch. Ob es diesmal klappt, werden wir natürlich nicht verraten, aber ich habe geredet mit den Synchronsprechern und Sprecherinnen dieser deutschen Fassung, dieses sehr amüsanten, sehr herzerwärmenden Trickfilms, der jetzt im Kino zu sehen ist. Gleich bei uns also hier im Gespräch Bastian Pastewka. Er spricht ein Koala und Iris Berben, sie spricht eine Schafsfrau, die eine große Macht hat, einen großen Einfluss und sie war auch wieder mit sehr viel Spaß dabei. Den Job hat sie ja schon in ihrem ersten Film gemacht, also gleich hier im Gespräch zu erleben. Synchronsprecher des Films Sing 2.
Radio 1 vor mittags, das Filmmagazin. Schon zum zweiten Mal sind wir jetzt mit einer sehr lustigen tierischen Truppe zusammen und erleben die Höhen und Tiefen des Künstler- und Künstlerinnen-Daseins. Darum geht's ja letztlich in diesem Animationsfilm Sing 2 oder Sing 2, ganz wie man will, die Show deines Lebens, die größte Show deines Lebens. Und da gibt's einen ergreifenden Hauptdarsteller, einen Mann, einen Koalabären, wahrscheinlich der berühmteste Koalabären zwischen der Filmgeschichte, der mit Hingabe eben versucht, Kunst zu machen. Das ist etwas, was jeder Künstler versteht, glaube ich, auch jede Künstlerin versteht, auch wenn das eine lustige, sehr warmherzige Komödie ist, eine Animationskomödie. Und dieser Koalabär, also Buster Moon, wird gesprochen in Deutschland von Bastian Pastewka. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen können. Hallo Bastian.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Es ist eine besondere Aufgabe. Natürlich, du spielst auch. Du bist jemand, der natürlich sehr witzig sein kann, das sehr mag, aber der natürlich, wenn man so etwas synchronisiert, in so einem Korsett ist. Also ich habe das sehr bewundert in LOL zum Beispiel, was du da abgezogen hast. Das ist die reine Improvisation und da weiß man überhaupt nicht, was passiert. Darf man auch nicht wissen. Hier musst du dich schon dran halten und du musst ja etwa auch so sprechen wie der Koala-Bär. Du kannst ja da nicht dran vorbeiziehen. Wie war das?
Ja, genau so ist es. Das ist eine schöne Aufgabe, wenn man eine tolle Animationsfigur synchronisieren darf. In diesem Fall einen Koala-Bären, der im Original von Matthew McConaughey gesprochen wird. Also auch keine Assoziation an dieser Stelle. Und natürlich hat man keine Chance, als es so gut zu machen wie das Original oder zumindest es zu versuchen. Man schafft es natürlich nie, aber man muss annähernd irgendwie daran kommen. Und auch die Figur ist im amerikanischen Original von Matthew McConaughey schon sehr komödiantisch angelegt worden. Das kam mir natürlich entgegen. Und natürlich kennt man das Thema dieses Films. Das Showbusiness kenne ich natürlich aus eigener Ansicht auch. Dieser Wahnsinn zwischen wer ist Talent, wer kann was, wer nicht, wer verstummt, sobald das Scheinwerferlicht kommt. Das interessanteste Thema bei Sing, die Show deines Lebens, ist für mich der Widerspruch zwischen Kunst und Kommerz und trotzdem das Wissen, dass es ohne diese Verbindung miteinander eben doch nicht geht. Also das ist schon ein ganz besonderer Film, den man glücklicherweise angstfrei genießen kann und sehr lieben kann, unabhängig von meiner Beteiligung natürlich.
Aber deine Beteiligung ist sehr groß und du sprichst die Hauptrolle und bist fast in jedem Bild zu hören, beziehungsweise zu sehen als Koala-Bär. Vielleicht kannst du ja mal schildern, was sein großer Traum ist. Also er ist ja als Impresario einer Truppe, ich sag mal, nicht schlecht sind die, aber in der Provinz. Er hat einen großen Traum, ein großes Ziel.
Ja, Buster Moon hat im ersten Film, Sing 1 von 2016, noch das Moon Theater in einer kleinen Stadt irgendwo am Rande gehabt und von seinen Eltern übernommen. Und auf diesem Theater lagen schon so ein bisschen Spinnenweben und die Musikmaschine ging nicht mehr und die Lichter waren auch nicht mehr alle taufrisch. Und dieses Theater hat er so ein bisschen upgegradet und hat ein Casting gemacht, hat tolle Tiere gefunden. Und diese Truppe hat er im ersten Film zusammengecastet und mit der greift er jetzt im zweiten Film, der jetzt aktuell kommt, zu den Sternen. Er fährt nach Redshaw City, was für diese Tierwelt so eine Art Las Vegas ist, und da muss man dann in die ganz große Bühne und da muss man eben auch zeigen, was man kann, und er, Buster Moon, muss da die ganze Zeit so vermitteln. Er weiß genau, er hat ein paar Knalltüten dabei, er muss den Ameisenhaufen zusammenhalten, er muss sich aber auch gegenüber dem Wolf, dem Medientycoon Crystal, vernünftig positionieren, weil der will natürlich in erster Linie, obwohl er keinen Geschmack, keinen Stil, keinen Rückgrat hat, irgendwas Großes machen mit viel Geld und seine vollkommen talentlose Tochter Porsche auch noch unterbringen, und da muss Buster Moon sehr vorsichtig sein und lernt in dem Film die Kunst der Diplomatie. Ich kann zusätzlich alle Leute beruhigen, ich singe nicht in diesem Film. Buster Moon ist ein Sprechcharakter und keiner, der singt. Die meisten Tiere singen auch hier nur im Original, und zwar die großen Songs von Rihanna, Alicia Keys oder wem auch immer. Es ist das Tolle an Sing, dass sehr viel Originalmusik eingesetzt worden ist. Das ist der große Bonuseffekt bei dieser Sing-Reihe. Man hört Musik, die man schon kennt, auch in den Versionen, die man schon kennt, sieht dazu aber lustige Schildkröten und Küken und sonst was. Und das macht es zusammen wirklich wahnsinnig komisch.
Und die singen wirklich mit großer Hingabe, muss man ganz klar sagen. Die sind voll dabei, die spielen auch mit großer Hingabe. Und diese Figur, also Buster Moon, den du sprichst, das ist eine animierte Figur, aber sie ist sehr, sehr liebenswert und hat einen sehr differenzierten Charakter, finde ich. Also er neigt zum gewissen Opportunismus, muss man vielleicht auch in so einer Branche. Auf der anderen Seite ist er ein Visionär und der liebt seine Schauspieler und seine Schauspielerinnen. Also wie nah ist dir diese Figur dann auch gekommen? Wenn man den so spricht, man lernt den schon gut kennen.
Man lernt ihn gut kennen und man kapiert sofort, was er will oder was er eigentlich sagen will, ohne es wirklich so auszudrücken, weil die Kunst der Diplomatie bedeutet ja manchmal auch, dass man nicht impulsiv herausposaunt, was man gerade über den einen oder anderen Idioten denkt. Und das kennen wir ja alle aus unserem täglichen Zusammenleben. Man möchte manchmal, was ein Idiot, aber man muss dann sagen, interessant, aber ich bin da anderer Meinung. Und das muss Buster Moon eben auch, aber er hat das große Problem, dass er eben auch noch Künstlerinnen und Künstler, Sängerinnen und Sänger um sich herum hat. Und das bedeutet, weil die sehr schnell auf ihrem Ego getroffen werden, an ihrem Ego kratzen können, dass er sehr vorsichtig sein muss. Manchmal muss er aber auch sozusagen den imaginären Lautsprecher in die Hand nehmen und sagen, alle in eine Reihe aufstellen und singt so gut, wie ihr könnt. Und diese Mischung fällt ihm nicht immer ganz leicht. Das kenne ich auch. Ich kenne das aus meinem Beruf. Ich bin zwar kein Regisseur und weiß auch aus Sicherheitsgründen, dass ich keiner werden werde, aber die Hierarchien an irgendwelchen Film- und Fernsehsets, die gibt es auch zu Recht. Und ich bin ja selber manchmal fürchterlich undiszipliniert und anstrengend und bin jemand, der sich nicht immer nach allen Regeln konform vernünftig an Sets verhält. Als ich noch meine Pastewka-Sitcom gedreht habe, war ich sozusagen ja auch noch Gastgeber meiner eigenen Serie, weil mein Name eben den Namen der Titelfigur hatte. Und da hatten die Leute immer das Gefühl, sie kommen zu mir. Und ich habe dann immer alle beruhigt und gesagt, nee, wir drehen ja eine Comedy-Show und der Idiot in dieser Pastewka-Serie bin ich und sonst niemand. Das macht es bei Comedy eben ja auch so schön. Aber daher kenne ich so ein bisschen die Diplomatie des Showbusiness, die dazugehört.
Bastian Pastewka zu erleben in dem Film Sing 2 als Koala-Bär, als ein Mann mit großen Leidenschaften, auch mit großer Verzweiflung angesichts der Unzulänglichkeiten seiner musikalischen Truppe. Gleich rede ich dann mit Iris Werben, die in diesem Film ja auch zu hören ist, schon zum zweiten Mal. Sie ist die Frau hinter dem Erfolg. Sie ist die Frau mit dem Geld. Sie ist die Frau mit dem großen Ehrgeiz und dem großen Einfluss. Als eine Schafsfrau ist sie ja bekanntermaßen, die in diesem Film die besten Jahre schon hinter sich hat, aber mit großer Leidenschaft dabei ist. Gleich also Iris Werben im Gespräch. Ja, nachdem wir jetzt also über den Koala-Bären gesprochen haben, habe ich jetzt die große Freude zu reden über eine ganz wichtige Figur im Hintergrund. Also wenn man so will, eine Strippenzieherin ist sie. Sie kehrt ja auch wieder zurück. Sing 1 war sie ja schon zu erleben. Nana, das dievenhafte Schaf. Jetzt ist es also wieder da und hat wieder eine wichtige, wenn auch eine kleine Rolle. Und in Deutschland wird diese Figur erneut gesprochen von Iris Werben. Erstmal hallo Iris.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Du hast also zum zweiten Mal jetzt Nana dir hergenommen, gibst dir auch deine Persönlichkeit mit und sie scheint dir auch etwas zu bedeuten. Also diese Diva, die ja ein großes Herz hat, das muss man schon sagen. Also sie ist ja doch da für die Kunst in letzter Konsequenz.
Ja, war irgendwie auf den Punkt besetzt mit mir. Nein, das Schaf spreche ich gerne. Vielleicht als kleine Vorinformation, ich habe selber Schafe in Portugal und es war mir ein großes Anliegen, mich meinen Schafen auch einfach noch mehr zu nähern. Und wie könnte ich das anders machen, als ich eine von ihnen werde? Ich habe ihnen Sing 1 damals vorgespielt in Portugal. Es hat ihnen gut gefallen. Sie fanden, dass ich ein bisschen selten vorkomme. Haben sich also da zurückgesetzt gefühlt. Es ist diesmal leider nicht anders, aber ich liebe Schafe. Und ich liebe Nana Noodleman, weil sie, ja, sie ist eine Diva. Alles ist ein Zacken überhöht. Aber sie hat ein gutes Herz. Sie kann es vielleicht nicht so richtig zeigen, denn sie will, dass ihr Neffe natürlich alles richtig macht. Und sie gibt ihm die Ratschläge, die sie eben in ihrem Leben aus Grund ihrer eigenen Erfahrung ihr zu Ruhm geholfen haben. Und sie sonnt sich noch immer in ihrem Ruhm, der leider verblasst. Ich hoffe, da sind wir uns nicht ganz ähnlich. Aber es macht Freude, weil ich diesen Film so mag, weil ich diese Figuren so mag, weil man denkt, jede dieser Figuren kennt man doch in unserem Umfeld und auch manchmal an sich selber.
Also du sagst ja zu Recht, sie ist eine Diva, sie hat ja selber eine künstlerische Vergangenheit, das wollen wir ja nicht vergessen. Also sie ist ja nicht immer nur eine Geldgeberin gewesen oder eine Art Impresario, könnte man vielleicht auch sagen, sondern sie hat selbst mal auf einer Bühne gestanden.
Ja, sie hat gesungen, sie war hervorragend, wenn ich das sagen darf.
Sie war eine Operndiva. Das spielt jetzt im zweiten Film nicht mehr so eine große Rolle, weil wir kennen sie aus dem ersten Teil schon. Was hier jetzt eine große Rolle spielt im zweiten Film, ist ja, dass sie eine Ermutigung ausspricht. Und ich glaube, das ist etwas aus ihrer Lebenserfahrung heraus, was aber jeder Künstler und jede Künstlerin, egal wie berühmt sie ist, vielleicht immer mal wieder braucht.
Natürlich braucht man das, weil das Selbstbewusstsein ist ja nicht immer so vorhanden, wie wir es auch vorspielen können. Und wenn man diesen Beruf wirklich ernst nimmt und auch liebt, dann weiß man, dass der Beruf auch immer bedeutet, weiterzugehen, weitere Schritte zu gehen, sich neu zu stellen, sich neu zu formieren auch. Dass man das Handwerk kennen muss, ist das eine, aber dass man auch immer wieder wach und offen sein muss für Neues. Und vor allen Dingen, dass man aushält und sich durchhält. Und ich finde, wir kommen ja nicht um die Pandemie-Situation, sie zu erwähnen, wir kommen ja nicht darum herum. Und dieser Film könnte eigentlich, wenn man so will, ein ganz guter Schubser sein, zu sagen, was bedeutet eigentlich Gemeinschaft? Was bedeutet mitziehen? Was bedeutet Schwächere mitzuziehen? Was bedeutet es, etwas gemeinsam erreichen zu können, Geduld zu haben, Rückschläge einstecken können, damit lernen umzugehen. Also wenn man sehr groß denkt, dann kann man das auf unsere Gesellschaft und auf die heutige Zeit und auf die Herausforderungen, die wir haben, sehr gut umsetzen.
Du, ich hatte auch so ein Gefühl. Ich dachte, gerade in dieser wirklich verrückten, kalten Zeit ist es so ein warmherziger Film, so liebenswert. Er erzählt von einem Frieden zwischen den Generationen, sind ja unterschiedliche Generationen, aber auch unter den unterschiedlichen Tierarten, muss man auch sagen. Das sind ja höchst unterschiedliche Tiere da vertreten. Ich finde trotzdem nach wie vor, das Schaf assoziiere ich eigentlich wenig mit dievenhaftem Dasein, sondern eher so mit so einer simplen, klaren Gestricktheit. Also da ist dein Schaf schon doch eine Ausnahme?
Ja, würde ich auch denken. Also mein Schaf ist ein bisschen die Ausnahme, aber das ist, glaube ich, der Kürze der Rolle geschuldet, denke ich mal. Aber ich, was ich noch sehe in diesem Film, ist einfach, es ist die Musik natürlich. Und die Verbindung dieser Musik, die einem als Zuschauer ja auch einfach mitreißt. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich den ersten und auch diesen hier gesehen habe, du sitzt nicht ruhig in deinem Sitz. Es verführt auch dazu, mitzusingen. Habe ich mich auch schon dabei erwischt. Außerdem finde ich das so toll, in einem Kino zu sitzen und plötzlich fangen Leute an zu singen. Was für eine tolle Gemeinschaft ist das. Und der Film transportiert wirklich gute Laune. Auch bis hin zu einer kleinen Träne, die man mal in den Augen hat, oder? Aber er transportiert so viel an gutem Lebensgefühl und man hat Lust. Und ich glaube eben auch, dass er tut in dieser Zeit so gut. Ganz kurz mal in diese Tierwelt, die ja eigentlich unsere Welt ist, abzutauchen.
Du hast ja vorhin auch gesagt, irgendwie kennt man diese Typen ja alle. Nun sind wir eher mit Film beschäftigt, aber da gibt es diese Typen ja auch. Also die Über-Ehrgeizigen, die Opportunisten sind ja auch vertreten, gerade so im Umfeld von Stars hat man die ja ganz oft, diese rumschleimen und so. Also insofern denke ich mir, hast du auch wirklich einiges wiedererkannt von dem, was man so erlebt?
Ja, ich denke schon. Also unsere Branche wird gut abgezeichnet, aber es wird überhaupt, ich finde, die menschliche Spezies wird recht gut getroffen da, ja.
Jetzt will ich zum Schluss nichts vorwegnehmen, also wie das dann auch endet. Du hast es ja auch schon angedeutet, es ist ein Film, der wirklich versöhnt und gute Laune macht. Aber was ich ihm auch so toll fand, das hätten wir vielleicht vor einem Jahr noch nicht so gesehen oder vor 2 Jahren, es ist auch eine große Hommage ans Publikum. Weil am Schluss werden die ja getragen von der Begeisterung der Menschen. Und das ist etwas ihres, was jeder Künstler, jede Künstlerin weiß und braucht. Ob jetzt Schaf oder Koala oder eben Mensch?
Also mir ist es so gegangen, als man mir den Film vorgeführt hat, ist es genau das gewesen, dieser Schluss, der einem so schmerzhaft gerade wieder klar macht, wie sehr wir das Publikum vermissen. Das Publikum vermisst auch uns, das wissen wir ja, das merkt man an den Zusprüchen und man merkt es an allen Möglichkeiten, die wahrgenommen werden, uns zu unterstützen, aber auch davon zu profitieren, von diesem Austausch. Und wir brauchen das Publikum so, so sehr. Und wir können alle nur hoffen, dass wir es eben wirklich gemeinsam stemmen und dass wir da bald wieder in Kinos sitzen, nicht mit einem Platz frei zwischen uns, sondern nebeneinander und uns wirklich fallen lassen können in all die Emotionen, die Kino fähig ist, in uns auszulösen.
Sing 2, die Show deines Lebens, jetzt also im Kino zu sehen, wohlgemerkt. Und wenn das Schaf, das von Iris Berben gesprochen wird, weiter durchhält, weiter auch Geld gibt, weiter ihre Truppe ermutigt, dann könnte es irgendwann auch mal Sing 3 geben und dann treffen wir uns wieder zu deiner dritten Schafrolle. Ganz herzlichen Dank, Iris Berben.
Ich danke dir, es war schön hier zu sein.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
In der Romanverfilmung Niemand ist bei den Kälbern spielt Saskia Rosendahl, eine unserer besten deutschen Schauspielerinnen, eine junge Frau auf dem Land, Christine. Sie ist eingezwängt zwischen den täglichen Pflichten der Landwirtschaft, eine routinierte Beziehung zu ihrem Freund Rick Ockon spielt ihn, gibt auch nichts mehr her. Der Film hat so etwas von einem melancholischen, sommerlichen Spätwestern. Man stellt sich natürlich die ganze Zeit die Frage, wird diese Frau ausbrechen können, wird sie zum Eigentlichen gelangen können? Ich hatte die große Freude, mit Saskia Rosendahl über diesen Film zu sprechen, für den sie ja hoch dekoriert wurde. Gleich also im Gespräch über den Film Niemand ist bei den Kälbern, Saskia Rosendahl. Ich freue mich wirklich sehr, dass du Zeit für uns hast, Saskia Rosendahl. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Saskia, du hast so viele Erfolge, du hast so viele Preise bekommen für deinen neuesten Film Niemand ist bei den Kälbern. Bist in Locarno ausgezeichnet worden bei diesem renommierten Festival als beste Darstellerin. Du warst nominiert für den Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin in Fabian. Und viele andere Erfolge, das ging im Prinzip auch schon los mit Lore, dass du damit Lob überschüttet wurdest, weil alle so ein Naturtalent in dir gesehen haben. Jetzt bist du eine gestandene, aber immer noch junge Schauspielerin. Also wie gehst du auch damit um, dass dir ständig von allen Seiten her so viel Bewunderung und Begeisterung entgegenschlägt?
Also ich bin immer dankbar dafür und ich finde es auch echt, es sollte was sein, so diese Dankbarkeit und so dieses diese Wertschätzung, was noch viel mehr verbreitet sein sollte im Alltag untereinander in anderen Berufen. Aber in dem Beruf hat man es einfach so viel und es ist echt, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt und das tut man dadurch mehr. Das ist nicht so einfach irgendwie. Also ich frage mich immer noch oft, wie ich jetzt damit umgehen möchte oder kann. Ich habe jetzt gerade ein Buch von Gerald Hüther gelesen. Da war ein Satz so in die Richtung, dass Erfolg das Schlimmste ist, was einem im Leben passieren kann. Und ich habe das irgendwie total verstanden. Also ich habe, es war natürlich viel so aus neurobiologischer Sichtweise, was Stress und Angst und solche Sachen angeht. Aber auch unabhängig davon habe ich das irgendwie sehr gut verstehen können, diesen Satz. Weil es ist einfach, wenn man nicht so der Typ ist, eine krasse Herausforderung auch.
Vielleicht, weil Erfolg auch etwas ist, was man, so wie diesen Ruhm insgesamt, nicht beherrschen kann, nicht kontrollieren
genau.
kann.
Genau, und also ich meine, ich mache diesen Weg jetzt seit 10 Jahren und der funktioniert total gut. Und mittlerweile habe ich auch irgendwie mehr so in meine Arbeit Vertrauen und darauf, dass wieder was kommen wird. Aber es ist so eine krasse Abhängigkeit, in der man steckt. Und man spürt nonstop, dass es immer auf der Kippe steht. So, meine Kippe ist nicht groß zum Glück, aber dieser Gedanke oder so, dieses Gefühl ist immer dabei. Und genau deswegen ist so dieses, ja, der Reiz, auch immer noch was anderes zu haben, womit man sich identifiziert, immer da.
Was wär's bei dir?
Also bei mir ist es schon hauptsächlich noch eine Suche danach, aber ich glaube, das, was ich gefunden habe, was ich werden wollen würde, wenn ich nicht Schauspielerin werde, ist diese Hebammenkunst. Und ich habe jetzt angefangen, so einen Kurs für Babymassage zu machen und so. Also ich merke schon, dass es irgendwie sehr so diese Richtung bleibt, die sehr körperlich und ist und mit Berührung zu tun hat und so, ja, in die Richtung.
Dieses Thema Zuhause sein oder nicht zu Hause sein, unbehaust sein, finde ich, zieht sich durch diesen Film. Niemand ist bei den Kälbern. Dein großer Triumph in Locarno, was wirklich toll war, bei so einem wichtigen Festival diesen Preis zu bekommen. Und das ist ja eine Romanverfilmung, ein sehr erfolgreiches Buch übrigens. War das auch ein Film von Sabrina Sarabi nach dem Bestseller von Alina Herbing. Da haben wir übrigens auch wieder das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, diese traumwandlerische Sicherheit. Also diese Figur, diese Christine, wir sind auf dem flachen Land, Bauernhof habe ich schon beschrieben. Man merkt bei ihr in jeder Sekunde, sie ist da schon da, sie kennt sich da auch aus, sie hat ja auch ihren Freund, mit dem lebt sie zusammen. Und trotzdem ist da immer so ein Unbehagen. Ohne dass das ausgesprochen wird, es wird überhaupt gar nicht so viel gesprochen in diesem Film. Aber wie du das zeigst, dieses, ja, so ein Stückchen verrückt sein, verrückt im buchstäblichen Sinne, nicht so ganz dazu zu gehören, finde ich, ist schon die ganze Figur eigentlich.
Ja, ich fand, diese Erarbeitung der Figur war auf der einen Seite sehr leicht, weil dieses Buch hat einfach eine wahnsinnige, also ich meine jetzt gerade das Drehbuch, weil ich habe tatsächlich bisher das Buch noch nicht gelesen, weil es für die Arbeit für uns einfach wichtig war, uns auf das Drehbuch zu konzentrieren. Aber das hat so eine wahnsinnige Atmosphäre dargestellt. Also man hat alles gespürt, was man in dem Film jetzt auch hoffentlich spürt und wir zeigen wollten. Und trotzdem das dann ins Konkrete zu bringen, war wahnsinnig schwierig. Und weil so viel nichts passiert und so viel Spannung trotzdem da ist. Ja, das war eine besondere Herausforderung auf jeden Fall.
Man hat so das Gefühl, man ist hier schon auch in einer absoluten Gegenwart. Die Leute sind auch entwurzelt. Die spielen das bis auch alle großartig, die Männer. Andreas Döhler, eine Studie der absoluten Verkommenheit. Godehard Giese, der geheimnisvolle Mann, der dann die Dinge vielleicht auch verändert. Rick Ocken wollen wir nicht vergessen, der ja sozusagen dein Liebhaber ist oder dein Freund, der auch nicht mehr das erfüllt, was du dir so erhoffst. Also das ist auch ein Ensemble-Bild, finde ich. Und es ist ein Bild einer bestimmten Generation der allgemeinen Entwurzelung.
Ja, finde ich schon. Also ich habe dazu, also Sabrina war noch viel mehr auf dem Land vorher zur Recherche und auch einfach so ein Gefühl zu bekommen und ich war auch viel auf Höfen und ich meine, es hat sich so viel bestätigt sozusagen von dem, was man so im Kopf hat. Es hat sich so viel irgendwie neu formiert bei mir im Kopf. Es kommen auch ehrlich gesagt ganz viele Themen hoch, wenn ich an den Film denke, sowohl so eine Generation, also was wir ja auch vorhin schon mal kurz, also im Off besprochen hatten, so auch diese Frage mit der AfD zum Beispiel. Also ich finde nicht, dass das so ein Film ist, der jetzt total in den Osten schaut und so ein Ost-West-Ding aufmacht. Das finde ich nicht. Aber ja, einfach nochmal in so eine Welt und Generation zu gucken, die eben, mir war das total fremd. Ich bin ja in einer kleinen Stadt aufgewachsen und war dann in Berlin. Einfach nochmal da genauer zu horchen und zu gucken, warum ist das gerade so, wie es ist. Was haben wir auch für ein Bild vom Land und von Bauern und von den Menschen, die unser Essen machen. Auch das war bei mir irgendwie sehr viel Thema. Aber vor allem diese Frage, warum schafft es diese junge Frau nicht, dort wegzugehen und nicht für sich aktiv zu werden, obwohl man doch so sehr spürt, dass sie das muss und will.
Also es ist auch viel Gewalt im Spiel. Es ist wirklich eine schwierige Lage für alle dort und auch eine große Lieblosigkeit. Aber ich habe immer so das Gefühl, sie steht so ein bisschen daneben und schaut sich das auch an, auf was mit ihr geschieht.
Also für mich war es immer so, auch ehrlich gesagt, so eine große Unfähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Was ich glaube, was so ein großer Unterschied auch zwischen mir und der Figur ist, würde ich sagen, so, ich habe immer, also auch diese Frage, was willst du denn, also was wünschst du dir denn, wo willst du denn hin, so, die sie gestellt bekommt, die kann sie einfach eigentlich nicht beantworten. Vielleicht ganz im Heimlichen hat sie irgendwann schon mal so eine Idee gehabt, aber da hört es auf sofort, weil sie hat nicht gelernt, wer sie ist und was sie kann und für sich einzustehen und auch mal. Also da wird einfach, sie spricht ja auch nicht über irgendwas, aber weil, und das hoffe ich auch, dass man eben sie deswegen auch so verstehen kann, weil man eben ihren Vater und diese ganzen Männer und Frauen und verschwundenen Frauen um sie herum halt auch so mitbekommt und auch sehr verstehen darf. Also ich finde, der Film hat schafft es so jedem Charakter so einen Grund zu geben, also so ein Verständnis.
Also ich finde es eine deiner stärksten Rollen auch so in dieser gesamten Filmografie. Ich finde eben schon, dass es da auch einen Lernprozess gibt, dass es einen Erfahrungszuwachs gibt bei ihr, dass sie irgendwann schon auch mal merkt, was ist eigentlich hier falsch, was will ich überhaupt? Und das ist doch, Saskia, das, was wir alle irgendwie mal lernen müssen, irgendwann zu verstehen, was wollen wir, was sind unsere Bedürfnisse? Musstest du als Künstlerin auch für dich?
Und total, ja. Ich finde es auch trotzdem spannend, dass du so darüber redest, weil für mich war es also so im Entstehungsprozess und auch im Set ganz oft so, dass ich dachte, ich will die einfach nur rütteln und sagen, also jetzt mach einfach was. Also ich hatte schon so im Erarbeitungsprozess viel Ungeduld mit ihr, ehrlicherweise. Habe immer das Gefühl, sie ist so, ja, aber das stimmt, ja, also dass sie so Spieleball ihrer Welt dadurch wird, dass sie nicht weiß, wer sie ist, aber das stimmt schon. Sie hat auch eine große Wärme, schafft es dann eben doch irgendwie so ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen. Vielleicht nicht sehr aktiv, aber trotzdem ist die da.
Insofern ist sie, finde ich, eine typische Saskia Rosendahl-Figur. Also die passt schon auch zu dir, auch zu deinem Gesamtwerk, was du bisher geschaffen hast. Wie sieht's jetzt so aus in der nächsten Zeit? Also es wird jetzt zum Glück wieder viel gedreht. Ja. Leute holen was nach. Was sind so jetzt die Angebote? Was sind so die großen Träume? Pläne?
Wow. Also gerade habe ich Babylon Berlin abgedreht und bin jetzt wieder in so einer Pausephase, die ich immer total gerne nutze, um eben was ganz anderes zu machen und jetzt auch gerne nutzen möchte, um in der Babymassage weiterzukommen. Also einfach was ganz anderes erstmal. Und dann gibt es schon so Ideen, sage ich mal, aber das ist alles wahnsinnig vage. Und beim Film ist dann doch meistens relativ kurzer Prozess, wenn da, also am Ende ist der Prozess sehr kurz, wollte ich sagen. Vorher wartet man lange. Ich weiß selber nicht.
Ich habe dir zu danken für das schöne Gespräch. War toll, dass du hier warst, Saskia Rosendahl. Alles Gute dir. Dankeschön.
Danke dir.
Und dies war es auch schon wieder mit Zur Vormittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Heute sind ja die siegreichen Unioner in Gladbach. Unsere Hörer tippen übrigens für einen weiteren Union-Sieg. Und wie das Ganze dann ausgeht, erfahren Sie gleich bei Kerstin Hermes und Andreas Ulrich in der Arena Liga Live. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.